SRF 3.
Die Schulen müssen immer mehr Flüchtlingskinder integrieren. Der Lehrerverband fordert dafür mehr finanzielle Unterstützung. Der Nobelpreis für Medizin geht an drei Parasitenforscher. Sie haben Therapien gegen Krankheiten wie die Malaria entwickelt. Der Erfinder von Kommissar Wallander ist tot. Der schwedische Schriftsteller Henning Mankell stirbt im Alter von 67 Jahren an Krebs. Das Wetter am Nachmittag aus Westen Regen, morgen zunächst teils sonnig, dann erneut Regen, 17 bis 20 Grad. Info 3 mit Daniel Hofer. Die Nachrichtenübersicht gibt's von Nina Gigax.
Der schwedische Krimi-Autor Henning Mankell ist gestorben. Das hat sein Verlag in München mitgeteilt. Mankell wurde 67 Jahre alt. Er war vor allem durch seine Reihe mit Kommissar Wallander bekannt. Der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an drei Wissenschaftler. Eine Hälfte des Preises erhalten der Ire William Campbell und der Japaner Satoshi Umura. Den Preis erhalten sie für die Erforschung von Infektionskrankheiten, die durch parasitäre Würmer verursacht werden. Die andere Hälfte des Preises geht an die Chinesin Yuyu Tu für ihre Entdeckungen im Zusammenhang mit einer neuen Therapie gegen Malaria. Im August haben die Schweizer Hoteliers weniger Übernachtungen verzeichnet als im August vor einem Jahr. Mit insgesamt 4,1 Millionen Logiernächten betrug das minus 3,6%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Vor allem Gäste aus dem europäischen Ausland blieben aus. Deutlich mehr Touristen kamen hingegen aus Asien. Der Schweizer Industriekonzern Sulzer gehört nun mehrheitlich dem russischen Milliardär Viktor Wechselberg. Dessen Renova-Gruppe hat rund 63% der Aktien übernommen. Bereits im August hatte Renova die Schwelle von einem Drittel des Aktienkapitals überschritten. Damit war das Unternehmen gemäß Börsengesetz verpflichtet, den übrigen Sulzer-Aktionären ein Kaufangebot für deren Aktien zu unterbreiten. Dieses wurde rege genutzt. Private Lebensversicherer machen zu hohe Gewinne mit der beruflichen Vorsorge. Dieser Meinung ist der Dachverband der Arbeitnehmer Travail Suisse. In den letzten 10 Jahren hätten die Lebensversicherer mit der zweiten Säule fast 5 Milliarden Franken erwirtschaftet. Geld, das laut Travail Suisse den Angestellten zugutekommen sollte. Das Gesetz schreibt den Lebensversicherern vor, 90% des Ertrages aus diesem Geschäft an die Versicherten weiterzugeben. Travail Suisse verlangt, dass dieser Prozentsatz, die Legal Quote, auf 95% erhöht wird. Ein russisches Flugzeug hat am Wochenende den türkischen Luftraum an der Grenze zu Syrien verletzt. Wie das türkische Verteidigungsministerium nun mitteilte, hätten türkische Kampfflugzeuge das russische Flugzeug abgefangen. Das Verteidigungsministerium schreibt weiter, der russische Botschafter sei wegen des Vorfalls einbestellt worden. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.681 Punkten plus 1,9%. Der Euro wird zu einem Franken 0,938 gehandelt, der Dollar zu 96,96 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne, aus Westen kommen allmählich Regenwolken auf. Im Süden bleibt es meist trocken. Morgen ist es zunächst teils sonnig, bevor am Nachmittag kräftiger Regen aufzieht. Die Temperatur dazu 17 bis lokal 21 Grad.
Mittag.
Auch die Schulen spüren es, dass die Zahl von Asylbewerbern steigt. Die Herausforderungen würden größer, teilt heute der Lehrerinnenverband mit und fordert, dass sich der Bund an der Schulbildung der Flüchtlingskinder stärker beteiligt. Inlandredaktor Samuel Buri.
Kinder von syrischen Flüchtlingsfamilien, unbegleitete Minderjährige aus Eritrea, sie alle haben ein Recht auf Bildung. Beat Zemp vom Lehrerinnen- und Lehrerverband sagt, die aktuelle Zunahme der Migration stelle das Bildungswesen vor Probleme. Er fordert,
dass der Bund pro Kopf, wie er das damals auch in der Flüchtlingswelle der 90er Jahre gemacht hat, einen Beitrag zur Verfügung stellen muss.
Bildung ist Sache der Kantone, das betont das Staatssekretariat für Migration und verweist darauf, dass der Bund den Kantonen bereits einmalig 6'000 Franken pro Person bezahle. Zudem gibt es eine Globalpauschale für Asylsuchende von 1'200 Franken monatlich. Sibylle Siegwart vom Staatssekretariat für Migration betont, dieses Geld sei nicht in erster Linie für die Bildung, doch
die Möglichkeit besteht, dass der Kanton dort mehr unternehmen könnte in der Schulbildung, sei es auch Deutschunterricht.
Ein weiterer Vorschlag von Lehrerverbandspräsident Zemp ist, Klassen in den Asylzentren zu führen. Das hat es auch Ende der 90er Jahre gegeben, als während des Kosovo-Krieges viele Flüchtlingskinder in die Schweiz kamen.
Damals hat die Erziehungsdirektorenkonferenz den Kantonen empfohlen, bei einer sehr großen Anzahl von ankommenden Flüchtlingskindern in den ersten 12 bis 15 Monaten spezielle Einschulungsklassen in den Bundeszentren zu führen. Und diese wurden dann auch finanziert vom Bund.
Mit dieser Idee rennt man beim Bund offene Türen ein. Bereits gibt es Pilotprojekte für Unterricht in Bundeszentren, etwa in Bremgarten, so Sibylle Siegwart vom Staatssekretariat für Migration.
Dort gibt es seit rund einem Jahr ein Pilotprojekt, wo der Grundunterricht im Zentrum direkt angeboten wird. Auch im Testzentrum in Zürich bekommen die Kinder einen Grundschulunterricht im Zentrum oder in der Nähe vom Zentrum.
Im neuen revidierten Asylgesetz ist Schulunterricht in Bundeszentren zudem bereits vorgesehen. Kein Thema für den Lehrerverband sind Klassen außerhalb von Zentren nur für Flüchtlinge. Nach einem Jahr, wenn die Flüchtlingskinder Sprache und Kultur etwas gelernt haben, sollen sie in normale Schulklassen integriert werden.
Info 3 Mittag.
Der Tempelberg in Jerusalem, seit Jahren einer der umstrittensten Orte der Welt. Dort prallen unvereinbare religiöse Überzeugungen aufeinander. Der Tempelberg ist für die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und den Islam von größter Bedeutung. Immer wieder kommt es dort zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis. Gestern riegelte die israelische Armee die Altstadt von Jerusalem ab. Über Nacht dann kam es zu schweren Ausschreitungen. Die Stimmung ist äußerst gespannt. Beobachter befürchten einen weiteren Palästinenseraufstand, eine sogenannte dritte Intifada. Nahostkorrespondent Philipp Schockmann.
Ein toter Palästinenser und mehrere hundert Verletzte melden palästinensische Mediziner nach einer Nacht der Gewalt in Ostjerusalem und in der israelisch besetzten Westbank. Die israelische Armee antwortete mit Gummischrot, aber offensichtlich auch mit scharfer Munition auf Molotow-Cocktails und fliegende Steine. Am Donnerstag waren zwei jüdische Siedler in der Westbank von einem Palästinenser erschossen worden. Am Samstag zwei ultraorthodoxe Juden in der Altstadt von Jerusalem erstochen. Ofir Gendelmann, der Sprecher der israelischen Regierung für die arabischen Medien, gab die Schuld Palästinenserpräsident Abbas. Er sei verantwortlich für die Eskalation der Gewalt. Geschürt hat die jüngsten Spannungen ein Streit um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem mit der Al-Aqsa-Moschee. Ein jahrzehntealtes Abkommen sieht vor, dass in diesem sogenannten Haram-Scharif nur Muslime beten sollen. Radikale jüdische Aktivisten aus der Siedlerbewegung versuchen neuerdings aber, dieses Abkommen zu unterlaufen. Sie haben Unterstützung im rechten Lager der israelischen Politik. Premierminister Netanyahu selbst betont allerdings, seine Regierung wolle nichts an der bisherigen Gebetspraxis am Tempelberg ändern, obwohl sie die Juden benachteilige. Viele Palästinenser misstrauen ihm. Die israelische Zeitung Yediot Ahronot titelte übers Wochenende bereits, die dritte Intifada sei gekommen. Über einen solchen neuen Palästinenseraufstand nach den Aufständen in den 80er Jahren und um die Jahrtausendwende ist immer wieder spekuliert worden. Der israelische Geheimdienst wies diese Aussicht gestern zurück. Doch manche Beobachter glauben inzwischen, die Serie von Anschlägen und anderen Gewaltaktionen könne sich tatsächlich zur neuen Intifada verdichten, wenn Politiker auf beiden Seiten nicht zur Mäßigung aufrufen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon appellierte einmal mehr in diese Richtung, einmal mehr ohne erkennbaren Erfolg.
Info 3 Mittag.
Portugal schrammte vor 4 Jahren am Staatsbankrott vorbei. Nur milliardenschwere Finanzspritzen von der EU und dem Internationalen Währungsfonds verhinderten den Totalabsturz. Seither gilt ein hartes Sparprogramm der Mitte-Rechts-Koalitionsregierung von Ministerpräsident Passos Coelho. Die Regierungskoalition hat gestern bei den Wahlen die absolute Mehrheit verloren, ist aber noch immer stärkste Kraft im Land. Frage an Martin Dorer-Heber im Studio von der Auslandredaktion. Warum ist die Mitte-Rechts-Koalition von Passos Coelho trotz Sparprogramm immer noch an der Spitze der Parteien?
Ich glaube, es gibt 3 Faktoren, die hier wichtig sind. Der erste ist mal ganz grundsätzlich, dass jede Partei hat einen gewissen Sockel, hat Stammwählerinnen, Stammwähler. Den haben auch, hat auch die konservative Partei, die konservativ-liberale Partei, wenn man sie so mal definieren will. Das ist der erste Faktor. Ein zweiter Faktor ist wirtschaftlicher Art. Es ist für die Bevölkerung ein eine leichte wirtschaftliche Erholung spürbar. Es gibt wirtschaftliche Daten, die in den Medien immer wieder sehr, sehr groß dargestellt werden. Die schüren Zuversicht, die helfen der Bevölkerung zuversichtlich zu sein. Und sie hat auch der Propaganda der Regierung geglaubt, dass das alles auf die strenge Sparpolitik der Regierung zurückzuführen war. Das dürfte ein zweiter Fall sein, ein zweiter Faktor sein. Einer auch, der eine Rolle spielt, weil man Angst hat, in dieser Situation genau zu wechseln, nach links zu wechseln und dieses Risiko einzugehen. Ein letzter Faktor dürfte sein, dass die Sozialisten allein angetreten sind und das linke Lager nicht geeint war. Wäre es geeint gewesen, glaube ich, würde das Resultat heute anders aussehen.
Die Regierungskoalition hat keine absolute Mehrheit, um regieren zu können. Kann Coelho so überhaupt weiterfahren?
Ganz sicher nicht, ohne sich Unterstützung zu sichern. Und das wird in den nächsten Tagen seine Hauptaufgabe sein. Denn ich gehe davon aus, dass Staatspräsident Cavaco Silva ihm einen Auftrag erteilen wird, eine Regierung zu bilden oder zu bilden versuchen. Das kann eine Koalition mit den Sozialisten sein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass er versucht, einfach die Unterstützung der Sozialisten im Parlament sich zu sichern. Das ist aber nicht sicher, ob das gelingt, denn die Sozialisten haben das bisher sehr strikt abgelehnt.
Auf der linken Seite, ganz links außen, fällt auf, dass der marxistische Linksblock seinen Wähleranteil von 5% auf 10% verdoppelt hat. Weshalb?
Ein erster Grund ist sicher, weil er deutlicher als die Sozialisten gegen die Sparpolitik argumentiert hat und weil er immer schon gegen die Sparpolitik argumentiert hat. Das heißt, der Linksblock hat nicht zu den Parteien gehört, die das Abkommen mit der Troika, also mit der EU, dem Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank unterschrieben haben. Sie haben sich immer dagegen gewehrt. Das zahlt sich früher oder später aus. Sie haben die Folgen aufgezeigt: Armut, Arbeitslosigkeit, und fordern deshalb einen ziemlich radikalen Schuldenschnitt und eine Frist von 3 Jahren, in denen sie überhaupt nichts zurückzahlen und auch keine Zinsen bezahlen müssten. Das sind 2 wichtige Gründe, aber ein dritter Grund dürfte auch eine Rolle gespielt haben. Der Linksblock hat 2 junge, sehr intelligente Frauen im Mittelpunkt des Wahlkampfs gehabt. Die haben der Partei auch zu einem Bild verholfen des Jungseins, des Aufbruchs, des Neuen.
Martin Dore, herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen.
Info 3 Mittag.
Der schwedische Krimiautor Henning Mankell ist tot. Er starb heute Morgen zu Hause in Göteborg, wie der Hansa Verlag in München mitteilte. Mankell wurde 67 Jahre alt. Er war schwer krebskrank. Mankell wurde durch seine Krimis über den Ermittler Kurt Wallander berühmt, von denen viele auch verfilmt wurden. Carsten Schmiester aus Stockholm über den Erfinder von Wallander.
Du weißt, Wallander und ich haben eine Sache gemeinsam, wir haben samme Alter.
Wir haben eines gemeinsam, sagte Mankell vor 6 Jahren, bei seinem 60. Geburtstag. Wallander und ich sind gleich alt. Damals war er noch voller Power und voller Pläne. Anfang dieses Jahres dann die Diagnose, Krebs. Er hat sie schnell öffentlich gemacht, er hat von großer Angst geschrieben, die er aber gut kontrollieren könne. Heute trauern seine Familie und seine Fans um diesen nicht einfachen, aber doch einzigartigen Autor. Während sein Kurt Wallander weiterlebt. Das sagte Kristen Hendrickson, einer der Wallander-Darsteller beim Nordicana-Festival in London, als alle schon von Mankells schwerer Erkrankung wussten, ohne auch nur zu ahnen, wie schnell er ihr denn doch erliegen würde.
That was very important for Henning, that
eines war Henning immer wichtig: Wallander sollte niemals ein Faschist werden und niemals sterben. Da haben wir uns Alzheimer für ihn ausgedacht. Irgendwo ist er also noch. Und seine Tochter Linda kümmert sich sehr gut um ihn.
And Linda is taking good care of
it. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Heute Mittag verantwortlich Daniel Hubacher und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.